Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Daniel Schreiber ist Schriftsteller, Übersetzer und Kolumnist. Er hat in den letzten Jahren eine breite Leserschaft begeistert mit seinen schmalen Büchern, zwischen deren Buchdeckeln kluge, elegant geschriebene literarische Essays stecken. Das liegt wohl auch daran, dass er sich in seinen Büchern nicht nur wissenschaftlich, sondern immer auch sehr persönlich mit dem jeweiligen Thema auseinandersetzt, etwa dem Alkoholismus oder dem Zuhause oder Alleinsein. Über seine Bücher zu Hause und allein hat Daniel Schreiber schon vor einiger Zeit mit meinem Kollegen Felix Krause hier in diesem Podcast gesprochen. Heute soll es aber um sein neuestes Buch gehen, Die Zeit der Verluste. Darin verarbeitet Daniel Schreiber den Tod seines Vaters und verbindet das Nachdenken über diesen persönlichen Verlust mit einem Nachdenken über kollektive Verluste, wie wir sie zurzeit erleben. Willkommen also zu einer neuen Folge des Literaturhaus-Podcasts. Mein Name ist Anna-Maria Stock und ich begrüße ganz herzlich per Videocall aus Berlin zugeschaltet Daniel Schreiber. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke Anna-Maria, danke für die Einladung.
Was mich zu Beginn erstmal interessieren würde, die anderen Essays haben ja ganz schön knappe Titel, nämlich einfach nur ein Wort, nüchtern, zu Hause, allein. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang ganz verwundert war über diesen neuen Titel, der ja vergleichsweise relativ lang ist. Wie kommt's dazu?
Das war eine sehr lange Diskussion mit dem Verlag, der natürlich wieder ein einzelnes Wort als Titel wollte. Und ich wollte es aber in keinem Fall, weil dieses Buch eine andere Form von Essay ist. Die anderen drei Essays, Nüchtern, zu Hause, allein, gehören irgendwie zusammen. Das ist irgendwie so passiert, dass es eine Art von Trilogie ist. Und das Buch gehört nicht dazu. Es ist auch ganz anders geschrieben. Also es spielt an einem Tag in Venedig. Das ist vorwiegend im Präsens geschrieben, in der Gegenwartsform, mit Rückblenden und auch mit Ausblicken natürlich. Aber der überwiegende Teil ist in der Gegenwart geschrieben. Und die anderen drei Bücher, die haben ungefähr den Zeitraum eines Jahres abgedeckt, plus minus ein paar Monate, und eine Entwicklung beschrieben, die ich in diesem Jahr durchlebt habe. Und die sind in der Vergangenheitsform geschrieben. Und das konnte ich bei dem Thema nicht. Ich konnte keine Entwicklung für mich feststellen, was die Trauer betrifft, sondern es geht vor allem um unsere Ohnmacht, mit der wir Verlusten gegenübertreten. Es geht um unsere Fähigkeit, aber auch unsere Unfähigkeit zu trauern. Und es geht vor allem um eine fehlende psychische Intaktheit, die jede Form von Trauer, jeden Umgang mit Verlusten auszeichnet. Und die Zeitform dieser fehlenden psychischen Intaktheit ist das Präsens. Es ist der eine Tag. Man muss jeden Tag von neuem diese Zeit durchleben. Und deswegen völlig andere Form und deswegen auch ein völlig anderer Titel. Das war eine sehr lange Antwort, entschuldige.
So will ich das, vielen Dank. Okay. Dann lass uns doch mal so ein bisschen näher darüber sprechen, was sind denn überhaupt Verluste und was ist denn überhaupt Trauer? Ich habe im Moment, ich weiß nicht wieso, aber ich scheine im Moment so ein bisschen meine eigene Zeit der Verluste zu haben. Ich bin irgendwie eine Person, die normalerweise ganz selten Dinge verliert oder der selten eigentlich Dinge kaputt gehen, weil ich ziemlich gut immer drauf aufpasse. Und im Moment häufen sich meine kleinen Verluste. Ich habe meine Kopfhörer sind kaputt gegangen. Ich habe mir ein großes Loch aus Versehen in meinen besten Wintermantel gerissen. Ich habe das Taufbändchen meiner Schwester verloren in der letzten Woche. Und ich frage mich, es ist ja nicht nur der Handschuh, Handschuh habe ich auch verloren. Es ist ja nicht nur der Handschuh, es ist ja nicht nur das Bändchen, was man betrauert. Also nicht nur das Ding an sich, sondern ich scheine ja auch über irgendwas anderes zu trauern. Was genau ist eigentlich ein Verlust und was ist diese Trauer daran?
Man muss vielleicht vorher sagen, dass kleine Verluste immer mit großen Hand in Hand gehen und dass es psychisch gar nicht so einfach zu trennen ist, wenn wir etwas Kleines verlieren oder etwas Großes. Häufig verlieren wir kleinere Dinge und betrauern eigentlich etwas Größeres, bemerken eigentlich einen größeren Verlust, den wir aber noch nicht zulassen können. Und in meiner Erfahrung sind diese kleinen Verluste, und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich solche Phasen durchlaufe, dann zeigt es bei mir häufig etwas an, dass etwas Größeres im Gange ist, dass ich einen größeren Verlust erlebe, den ich noch nicht zugeben möchte. Und im Buch gibt es ein Beispiel dafür, wie ich einen Schal verloren habe, einen einfachen, aber auch sehr schönen Merino-Wollschal, schwarz, den ich sehr lange gehabt habe und perfekt war und den mich 10 Jahre lang meines Lebens begleitet hat. Den habe ich verloren und es war eine unvorstellbare Krise und ich habe erst eine Woche später festgestellt, es geht eigentlich um meinen Vater, der sehr krank wurde in dieser Zeit.
Ja, das ist total spannend, dass du das sagst, weil es kann gut sein, ich habe gerade auch nicht die leichte Phase meines Lebens, würde ich mal sagen, und vielleicht deutet das auch darauf hin, dass ich irgendwie irgendwas loslassen soll, was ich noch nicht verstanden habe sozusagen. Es kann total sein. Und ich fand das eben in deinem Buch auch so toll, dass du genau diese kleinen Verluste beschreibst, aber sie eben mit diesem großen Verlust in deinem Leben in Verbindung bringst, nämlich der Verlust deines verstorbenen Vaters. Und du schreibst eben, es geht um die Trauer um deinen Vater, beziehungsweise, und das finde ich so spannend, es geht gar nicht so viel um die Trauer an sich, sondern eher eigentlich um den Versuch, ins Trauern zu kommen. Und ich frage mich, wieso ist das so schwierig, so wirklich ins Trauern zu kommen?
Ich sage ja gleich was dazu, was mir auch noch einfällt und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass wir natürlich alle gerade eine Zeit der Verluste durchleben. Und das ist vielleicht auch für dich auch gar nicht so unwichtig, denn wir erleben auf kollektiver Ebene so viele grundlegende Verluste und auch wir haben schon so viele Dinge verloren, die wir nicht zugeben können und die wir tatsächlich in die Zukunft projizieren. Also wenn man an den Klimawandel denkt und die Extremwetterlagen, die gerade dieses Jahr wieder geradezu absurd sind, die Kriege, die immer näher kommen und die für viele politische Akteure zu einem probaten politischen Mittel geworden zu sein scheinen, dieser wirklich gefährliche und beängstigende Rechtsdruck in Europa, in Deutschland, in Amerika, der unsere Demokratie so grundlegend unterhöhlt, dass man sich nicht mehr sicher sein kann, was übrig bleiben wird. Und all diese Dinge, die passieren schon und die verlieren wir schon die ganze Zeit und wir können sie aber nicht zugeben, sondern tun so, als wäre das etwas, was in der Zukunft passieren würde, wovor wir Angst haben müssen. Aber eigentlich haben wir all diese Dinge schon verloren. Und was diese Frage mit dem Trauer zulassen angeht, das hängt genau damit zusammen, weil wir verdrängen. Und das Verdrängen ist die erste Reaktion, die wir alle auf grundlegende Verluste haben. Und das ist was Positives und was Negatives, weil das Positive liegt natürlich darin, dass uns unsere Psychen davor beschützen, Dinge zu verstehen, mit denen wir nicht umgehen können, die uns so außer Gefecht setzen würden, dass wir unser Leben nicht führen könnten. Davor beschützen uns unsere Psyche mit dieser Verdrängung. Und das hat natürlich aber einen Preis, denn das Verdrängte geht ja nicht weg. Dinge verschwinden ja nicht einfach nur, weil wir sie nicht sehen wollen. Und daran liegt das Negative. Und es ist meistens so, dass das Verdrängte an anderen Orten in unserem Leben wiederkommt, an anderen Stellen, wo wir es nicht erwarten und häufig mit größeren Problemen und größeren Schmerzen einhergeht, als wenn wir es jetzt angehen würden.
Was braucht es denn dann, um gut in dieses Trauern reinzukommen?
Es ist keine einfach zu beantwortende Frage und das Buch gibt auch keinen 10-Punkte-Plan fürs gute Trauern. Denn Trauern ist so individuell, seien es private Verluste wie der Verlust eines geliebten Menschen oder die kollektiven Verluste, die ich eben genannt habe. Es ist so individuell, dass sich Trauer auch allen möglichen, auch hilfreichen Kategorisierungsversuchen völlig widersetzt. Aber was ich versuche in dem Buch darzustellen, sind bestimmte Momente. Und das Buch beschreibt einen Tag in meinem Leben in Venedig, der von dieser fehlenden psychischen Intaktheit geprägt ist, von dieser großen Taubheit geprägt ist, die mit jeder Form von Verdrängung einhergeht. Aber in diesem Tag gibt es auch wirklich schöne Momente, Momente großer Schönheit, was die Stadt betrifft, was Kunst betrifft, Momente großen Genusses, was Dinge wie das Essen betrifft, wie die Wahrnehmung des Wassers und der Gebäude Venedigs, aber auch große Momente der Dankbarkeit für das gelebte Leben mit meinem Vater, für Freundschaften in meinem Leben. Und auch Momente der Ehrfurcht. Und all das sind Momente, die man in der Taubheit des Trauerns, der Taubheit der Verdrängung nur schlecht zulassen kann, die man manchmal auch moralisch wertet als etwas, das man nicht erleben, nicht fühlen darf, aber die einen eigentlich den Weg aus der Trauer zeigen. Und wir alle glauben, dass das so die kleinen, unwichtigen Momente sind im Leben, aber das sind sie nicht. Das sind die Momente, die das Leben ausmachen. Das sind die Momente, die zählen.
Also Momente eigentlich der Verbindung, entweder mit dem Schönen oder dem Erhabenen oder was auch immer um einen herum, aber auch mit dem Selbst eine Verbindung aufzunehmen. Was ja Taubheit auch eben genau das Gegenteil von Verbindung ist Taubheit, würde ich mal behaupten.
Genau, ja, weil das mit der Taubheit ist natürlich interessant, weil es natürlich einen davor bewahrt, abzurutschen. Man wird taub gegenüber den negativen Gefühlen, aber man kann sich ja nicht aussuchen, wogegen man taub wird. Und das heißt, wenn man gegenüber den negativen Dingen in seinem Leben taub ist, dann ist man auch gegenüber den positiven Dingen in seinem Leben taub. Und man ist in seiner Gefühlswelt so begrenzt, dass man diese Momente alle eigentlich nicht wahrnehmen kann.
Du schreibst, dass die Trauer ja an sich ein ganz großes Paradox ist. Nämlich, dass es im Trauern darum gehe, etwas einzusehen, das man eigentlich gar nicht einsehen kann. Mhm. Bedeutet das, dass wir dann eigentlich Trauer nie so ganz überwinden?
Ja, im Prinzip bedeutet das genau das. Irgendwann gelingt es uns, die Verluste zu akzeptieren. Das ist immer der Fall. Mit jedem Verlust in unserem Leben gehen wir irgendwann um, auch wenn wir nicht glauben, dass das jemals möglich sein wird. Und da liegt auch etwas sehr Positives. Und ich glaube, da liegt auch etwas, worauf wir gucken können, wenn wir an die großen kollektiven Verluste denken. Da gibt es einen Moment der Zuversicht, dass wir auch mit Situationen umgehen können werden, von denen wir bisher glauben, dass wir nicht mit ihnen umgehen können. Aber das bedeutet nicht, dass die Trauer, auch wenn wir es akzeptieren, zu Ende geht. Früher dachte man, auch im Anschluss an Sigmund Freud, der eine Unterscheidung zwischen Trauer und Melancholie gemacht hat, zwischen einer gesunden Trauer und einer ungesunden Trauer, die ewig dauert. Früher dachte man, dass Trauer endet, dass man nach einem halben oder nach einem Jahr wieder derselbe Mensch ist, dieselbe Person und dass das Leben einfach so weitergeht, dass man den Verlust dann verarbeitet hat, wenn das Leben einfach so weitergeht. Heute ist inzwischen relativ deutlich, dass Trauer in diesem Sinne nicht endet. Dass Trauer nicht darin besteht, einfach weiterzumachen und dass das Leben wie vorher stattfindet und weiterläuft, sondern Trauer besteht darin, die Veränderungen, die der Verlust mit uns macht, zu akzeptieren. Zu akzeptieren, wer wir durch die Verluste werden.
Und heißt das dann aber auch, dass ein Teil dieser Trauer dann ist, dass wir immer auch ein altes Ich betrauern, das wir verabschieden, das Ich vor dieser Veränderung durch die Trauer?
Sowohl als auch, wir betrauern das Ich, wir betrauern die Welt, die es gab und die nicht mehr die gleiche ist. Und das Ich ist Teil dieser Welt. Und ich würde das ein bisschen ausweiten wollen, weil man natürlich denken könnte, dass es dann, das Trauer wird häufig auch als etwas Narzisstisches dargestellt, was sie überhaupt nicht ist. Zwar ist man in der Trauer auf sich zurückgeworfen, aber das heißt nicht, dass man mit sich beschäftigt ist. Sondern was man betrauert, ist wirklich eine Welt, die nicht mehr die gleiche ist. Und die ist auch nicht mehr die gleiche, wenn Menschen, die wir lieben, sterben.
Ausgehend von diesem ganz persönlichen Verlust, schreibst du ja in die Zeit der Verluste eben auch von den Verlusten, die wir kollektiv als Gesellschaft durchmachen. Von denen hast du gerade schon so ein bisschen erzählt. Also dieser Verlust einer ja vermeintlich friedlichen Zeit, in der wir jetzt wieder Kriege in Europa haben, ein Verlust des Planeten, ein drohender durch den Klimawandel und so weiter. Inwiefern unterscheiden sich denn diese kollektiven Verluste von den persönlichen? Oder tun sie das überhaupt?
Natürlich unterscheiden sich in ganz vieler Hinsicht und unter anderem darin, dass diese Verluste völlig ungleich verteilt sind auf der Welt. Dass wir, die wir jetzt hier sitzen, noch wahnsinnig viel Glück haben, sowohl was die klimatischen als auch die politischen Verluste angeht. Dass wir auch in Zukunft weniger davon betroffen sein werden als Menschen in Südostasien, als Menschen in bestimmten Regionen Amerikas und so weiter. Das heißt, es gibt große Unterschiede, aber worauf du natürlich anspielst, ist die psychische Wahrnehmung, die psychische Verarbeitung dieser Verluste. Und da gibt es vielleicht gar nicht so große Unterschiede, was private und was kollektive Verluste angeht. Ich glaube, dass diese Mechanismen sehr ähnlich sind.
Was brauchen wir denn, um vielleicht auch gemeinsam besser zu trauern. Also so, ich habe das Gefühl, dass es ja auch viel besser ist, wenn man nicht allein sich fühlt mit dieser Trauer, sondern vielleicht das auch gemeinsam bearbeitet, vielleicht auch in einer Weise, die dann verbindet. Also bräuchte es da irgendwie vielleicht auch gesellschaftlich gesehen eine andere Sichtweise vielleicht auch auf Trauer und einen anderen Umgang auch damit oder vielleicht auch erstmal ein Bewusstsein, dass das halt überhaupt da gerade Verluste sind, die wir alle haben.
Ich denke ja, und ich glaube aber nicht, dass man Trauer verordnen kann, dass man sagen kann, so, wir müssen jetzt so und so trauern und hierfür denken wir uns jetzt folgende Rituale, folgende Räume aus und so weiter. In meiner Erfahrung funktioniert das nicht. Aber ich glaube, ja, indem wir zum Beispiel, wir beide heute darüber sprechen, indem Leute das hören und indem sie vielleicht ein ganz klein wenig anders über die Verluste in ihrem Leben denken. Damit passiert etwas. Das kann etwas anstoßen. Das kann eine Arbeit sein. Und es ist für mich auch grundsätzlich die Arbeit der Essays. Also ich möchte versuchen, eine Sprache für Dinge zu finden, eine schöne, eine präzise Sprache, über die wir normalerweise nicht wirklich sprechen, von denen wir normalerweise den Eindruck haben, man darf darüber nicht sprechen, man spricht darüber nicht. Und dieses Nicht-Darüber-Sprechen bedeutet häufig, dass uns die Sprache fehlt. Es bedeutet häufig, dass es die Sprache, um mich damit auseinanderzusetzen, nur in bestimmten Wissenschaftsdisziplinen, wie der Psychologie oder auch der Populärpsychologie, die keine Wissenschaftsdisziplin ist, aber eben auch eine Disziplin in ihren eigenen Diskursformen ist, oder der Philosophie oder der Kulturgeschichte. Und diese Sprachen sind aber nicht unbedingt anschlussfähig. Und deswegen möchte ich versuchen, in diesen Büchern eine schöne und eine präzise Sprache genau für diese schweren Themen, vor denen wir uns häufig verstecken, zu finden.
Wo du schon das Stichwort Sprache bringst. Du schreibst in dem Buch, ich zitiere mal, in der Trauer droht unsere Sprache selbst zu etwas zu werden, das man betrauert. Man betrauert die Kraft, die sie einmal hatte. Die Kraft, etwas zu beschreiben, weil man weiß, dass sie das, was man gerade empfindet, nicht beschreiben kann. Also ja, Trauer lässt sich nicht in Worte fassen. Und ich habe mich gefragt, wie ist das, über etwas zu schreiben, das sich ja eigentlich nicht in Worte fassen lässt?
Es ist wirklich faszinierend, weil Sprachlosigkeit etwas ist, das immer mit Trauer in Verbindung steht und das auch schon immer mit Trauer in Verbindung stand. Wenn man sich verschiedene Trauerrituale in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen historischen Epochen anschaut, dann drehen sich die alle um Sprachlosigkeit. Sei es der Trauerlärm, sei es das Glockengeläut, seien es Selbstverstümmelungen, seien es Redeverbote, seien es Verbote, bestimmte Namen oder die Namen der Verstorbenen nicht zu nennen. All diese Rituale drehen sich letztlich um diese Sprachlosigkeit, die jede Form von Trauer auszeichnet und die genau mit dieser fehlenden psychischen Intaktheit, mit dieser Taubheit einhergeht. Man kann darüber nicht sprechen, weil man das, worüber man sprechen müsste, verdrängt, weil man das nicht sehen kann, weil man das mit aller Kraft versucht, von sich zu halten. Und was passiert mit der zunehmenden Akzeptanz, mit der zunehmenden Fähigkeit unserer Psyche, Verluste zu akzeptieren, Verluste zu bearbeiten, dass wir auch wieder eine Sprache dafür finden. Das ist eine sehr unzulängliche Sprache, die sich auch immer noch aus dieser Sprachlosigkeit nährt, und die auch nicht immer uns zur Verfügung steht, aber die trotzdem zumindest in Schüben wiederkommt.
Wie war das denn für dich? Hat dir geholfen, für dich sozusagen diese Sprachlosigkeit zumindest zu versuchen zu brechen, indem du darüber geschrieben hast? Hat dir das geholfen, auch wirklich durch diesen Trauerprozess durchzugehen? Also warst du nach dem Schreiben dieses Buches bist du nach dem Schreiben dieses Buches mit deiner Trauer an einem anderen Punkt als davor?
Nicht unbedingt, denn als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich schon das Gefühl, diese Sprache wiedergefunden zu haben. Also ich habe lange davor recherchiert und ich habe lange davor Notizen gemacht, habe lange davor immer wieder Versuche unternommen, bestimmte Aspekte des Buches niederzuschreiben, und das ist mir nicht gelungen. Da bin ich immer wieder gegen diese Mauer der Sprachlosigkeit gerannt. Aber als ich das Buch dann tatsächlich niedergeschrieben habe, mit Hilfe der Notizen, mit Hilfe der Recherchen, gab es tatsächlich diese Form der Sprachlosigkeit nur noch punktuell. Was passiert ist das, was ich auch eben beschrieben habe, dass meine Sprache praktisch wieder in Schüben wiedergekommen ist. Dass ich ein paar Tage hatte, wo ich das gehört habe, okay, ich kann das Buch nicht schreiben, ich werde alles absagen, wir verschieben das um 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Und diese Tage sind dann von Phasen gefolgt worden, in denen, ja, wie in einem Schwall alles aus mir rauskam.
Das muss ja wahnsinnig befreiend sein.
Es war vor allem wahnsinnig anstrengend. Es war weniger befreiend als anstrengend, um ehrlich zu sein. Ich hätte gern an irgendeinem Strand gelegen und ein schönes Buch gelesen oder eine Serie geguckt, als das aufzuschreiben. Ja.
Du hast ja als Kulisse für dieses Nachdenken über Trauer und Verluste hast du Venedig ausgesucht.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, kam dir die Idee auch in Venedig? Auch zu dem Buch vielleicht?
Die kam mir in Venedig, ja. Nicht zu dem Buch. Also ich wusste schon länger, dass das Buch an einem Tag spielen soll, aus den genannten Gründen, dass der Tag, glaube ich, die Zeiteinheit von Trauer ist, durch die man immer wieder muss und in der es nur darum geht, diesen einen Tag zu durchstehen. Und dann kann man wieder einen neuen Tag durchstehen. Also ich wusste, dass das Buch an einem Tag spielen wird, aber ich wusste nicht, wo. Und ich habe mir Notizen für ein paar Berliner Tage gemacht und das hat nicht richtig funktioniert. Und ich hatte damals in Bamberg ein Stipendium und diese Bamberger Tage haben noch viel weniger funktioniert. Weil das so eine sehr kleine, hübsche, aber auch sehr katholische Stadt ist. Das hat alles irgendwie so anders überformt. Und dann war ich in Venedig und wollte es auf keinen Fall dort spielen lassen, weil es halt diese lange Tradition des Morbiden und der Ästhetisierung von Verfall gibt in den Künsten, in der Literatur, wenn es um Venedig geht. Und ich dachte, ich müsste dann mit so vielen Klischees erstmal umgehen, dass ich darauf keine Lust hatte. Und ich kannte Venedig vorher schon relativ gut und dachte auch deshalb, nee, das geht eigentlich nicht. Und als ich da war, ist mir dann aufgefallen, nee, das geht doch und wahrscheinlich ist es genau der Ort. Denn seit dem 19. Jahrhundert fahren Menschen nach Venedig, europäische Touristinnen und Touristen fahren nach Venedig, um es noch ein letztes Mal zu sehen, bevor es untergeht. Mhm. Das ist aus der Perspektive der VenezianerInnen, fühlt sich das alles sehr anders an, aber für die EuropäerInnen, die als TouristInnen dorthin fahren, für die ist es ein ästhetischer Genuss des Untergangs. Und außerdem, Venedig steht im Zentrum von globalen politischen und klimatischen Entwicklungen, die für uns derzeit ganz akut werden, aber die, mit denen man dort schon seit einigen Jahrzehnten umgehen muss. Und die auch ganz gravierende Konsequenzen haben. Und all das spielt sich dort ab. Und all das färbt das Leben ein. All das sorgt dafür, dass Menschen einen bestimmten Umgang mit Verlusten finden, mit Trauer, von dem man vielleicht was lernen kann.
Weil sie eben trotzdem irgendwie Karneval feiern und trotzdem ihr feines Gebäck irgendwie backen und verspeisen mit großem Genuss.
Ja, ja. Und teils so perfekt und wunderschön gemacht, dass man davon nur träumen kann.
Mich würde total interessieren, wie entstehen deine Texte, also ganz rein handwerklich sozusagen? Also es gibt ja, sag ich mal, die Leute, die erstmal ganz viel recherchieren und dann Notizen machen, also so scheinst du ja auch erstmal zu sein, von dem, was du gerade gesagt hast. Aber gehörst du dann zu den Menschen, die dann mit Recherche und Notizen da sitzen und dann einen Text schreiben, der dann mehr oder weniger so stehen bleibt? Oder gehörst du jetzt den Leuten, die dann wirklich so einen groben Entwurf erstmal schreiben und dann verändert er sich noch unzählige Male, dass das, was am Ende rauskommt, gar nicht mehr so viel mit dem ersten Entwurf dann zu tun hat?
Das ist genau, ich gehöre tatsächlich genau dazu. Also ich muss mir sehr lange überlegen, worüber ich schreibe und ich muss sehr lange drüber nachdenken. Und die Zeit brauche ich einfach und es ist eine psychische Zeit. Es ist nichts Intellektuelles in dem Sinne, sondern das sind Themen, denen ich so nachfühle, denen ich so nachdenke. Und genau, und dazu muss ich ganz viel recherchieren. Also wenn ich so ein Thema habe, dann fange ich an, alles zu lesen, was ich darüber finden kann. Unter anderem, weil ich denke, es gibt so viele Leute, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben vor mir und es wäre absolut lächerlich, wenn ich jetzt dahin komme und es ist 2024 und ich erkläre Leuten, was Trauer ist. Nein, es haben schon sehr viele Leute sehr tolle Sachen darüber geschrieben und die muss man kennen. Und dann wenn alles passiert und wenn ich dann die eigentliche Frage gefunden habe, und oftmals sind es Fragen, die sich hinter dem Thema, was ich so mir vorstelle, verstecken, also die ich noch gar nicht sehen möchte, aber wenn ich zu der eigentlichen Frage vorgedrungen bin und diese Recherche gemacht habe und die Notizen gemacht habe und dieses Nachdenken gemacht habe und diese Zeit, diese psychische Zeit mir genommen hat, dann kann ich anfangen zu schreiben. Aber was dann rauskommt, ist alles andere als perfekt. Und ich bin relativ perfektionistisch, und du hast auch vorhin erwähnt, wie schmal diese Bücher sind, und die ersten Entwürfe sind fast immer doppelt so lang. Das spannend. Heißt, also es ist wirklich, also ich schreibe das auf und dann überarbeite ich das sehr häufig. Also mindestens 6-7 Mal, bis ich zu diesem Ergebnis komme, von dem ich denke, ah ja, das trifft es. Das hat die richtige literarische Dichte, das hat die richtige Leichtigkeit, aber auch die richtige Präzision. Das trifft den richtigen Ton. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Und ich möchte natürlich, dass Leute das wirklich, diese Bücher lesen und genießen können, dass sie es auch als eine schöne Erfahrung empfinden, über diese schwierigen, wirklich schwierigen Themen nachzudenken und sich dem zu öffnen und die Themen auch für sich durchzuarbeiten. Und deswegen muss es leicht und deswegen muss es auch verständlich und schön sein. Und aber dahin zu kommen, ist eine riesige Herausforderung.
Harte Arbeit.
Genau, genau. So
die man dem Text aber dann eben nicht anmerkt, was, nein, was dann ja genau Zeichen davon ist, dass es harte Arbeit ist. Du bist ja jetzt schon nun wirklich seit einigen Wochen unterwegs mit diesem Buch, quer durch die Republik. Und ich habe mich so gefragt, gibt es für dich jetzt noch neue Aspekte, die dazugekommen sind, neue Erkenntnisse vielleicht auch jetzt im Austausch mit deinen LeserInnen?
Ja, also die große Erkenntnis, die ich eigentlich habe, ist, dass diese Verdrängung noch viel schwerer zu durchbrechen ist, als ich dachte. Also gerade die Verdrängung, was die größeren kollektiven Verluste angeht. Wir wollen das schlicht nicht wahrhaben, was uns da passiert. Und wir können das nur punktuell sehen. Wir können das nur punktuell verstehen. Und darüber mit Menschen zu reden, ist häufig eine große Herausforderung für mich selbst, weil ich es natürlich genauso gern verdrängen möchte. Weil ich natürlich, auch wenn ich auf einer Bühne sitze, genauso wenig darüber reden möchte, wie dramatisch die Situation ist, wie viel wir schon verloren haben, wie viel mehr noch auf der Kippe steht. Aber auch bei den Zuschauenden. Und das heißt, ich merke bei einigen von ihnen häufig so eine Skepsis, was das angeht. Und so, das ist eine Skepsis, die ich total nachvollziehen kann, weil ich sie auch genauso empfinde immer wieder. Und die Skepsis, die daran liegt, nee, aber okay, jetzt ich möchte jetzt darüber nicht nachdenken und wir müssen weitermachen. Man muss sein Leben weiterführen, egal was jetzt darum uns herum passiert. Aber, und das ist vielleicht der wichtige Punkt, all das, was um uns herum passiert, all die Weltläufe, die finden nicht unabhängig von unserer emotionalen Verfassung statt. Also, oder unsere emotionale Verfassung ist nicht unabhängig davon, was um uns herum passiert. Und diese Verluste, auch wenn wir sie verdrängen, haben radikale Auswirkungen darauf, wie wir uns sehen, wie wir die Welt sehen, wie wir die Menschen um uns herum sehen, wie wir unsere Beziehungen sehen, wie wir uns selbst verstehen wollen. All das wird davon beeinflusst und dem müssen wir in irgendeiner Hinsicht gerecht werden.
Dein Buch hat aber ja trotz diesem wirklich schweren Thema einen sehr hoffnungsvollen Ton. Und das lässt mich dann eben auch als Leserin zurück mit einem Gefühl von, dass es ja doch dann irgendwie gut wird, was ich total schön finde. Und ich habe jetzt zum Schluss noch eine Frage, die tatsächlich gar nichts mit diesem Buch zu tun hat. Sondern du hast in dem Podcast mit meinem Kollegen Felix Krause vor anderthalb Jahren hast du verraten, dass du an einem Roman arbeitest.
Ja, ja.
Und also darf ich danach fragen, wie es diesem Roman geht? Arbeitest du daran nach wie vor? Ist es das nächste Projekt sozusagen, das größere?
Ja, ist das das nächste wirklich große Projekt. Ich arbeite daran, ich arbeite schon länger daran. Und das die Verluste haben mich so da reingeschoben, die haben mich da so reingeschlichen. Und ich wollte es nicht schreiben. Und ich wollte eigentlich erstmal eine Pause von den Essays machen. Und dann waren die aber da. Und dann musste ich sie natürlich aufschreiben. Aber Genau, der Roman wird kommen. Das nächste Buch, was kommen wird, wird ein ganz kleines Buch über das Essen sein.
Ich habe mich schon gefragt, wann es endlich ein Buch zum Essen gibt von, genau. von Daniel Schreiber.
Es kommt im Herbst 25.
Schön.
Und es wird auch so Rezepte haben. Und es wird was. Ich stelle mir das zumindest als ein leicht zu schreibendes Buch vor. Mal gucken, was passiert. Und genau, aber das große Projekt, was hoffentlich dann im Jahr darauf fertig sein wird, ist der Roman.
Ja. Spannend. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Dankeschön, danke.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, lieber Daniel Schreiber, für dieses schöne Gespräch, für das schöne Buch, das so viele Anregungen bereithält und so viele Fragen entstehen lässt. Und wer jetzt neugierig geworden ist, der merke sich mal den 14. Mai vor. Dann nämlich kommt Daniel Schreiber in die Bremer Shakespeare Company und wird aus Die Zeit der Verluste lesen und mit Moderator Jens Lalois über das Buch sprechen. Vielen, vielen Dank, Daniel.
Danke.
Es hat mich sehr gefreut.
Danke, Anne-Maria. Mich auch. Es war ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön. Danke.
Und vielen Dank natürlich auch an euch, liebes Publikum, fürs Zuhören und bis bald. Auf Wiederhören. Und lieber Daniel Schreiber, bis bald in Bremen.
Bis bald in Bremen.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.